Herzlich willkommen bei Erwartet, das tägliche Bibelhörbuch. Heute ist der 26. Mai. Mein Name ist Volker und ich freue mich, dass ihr auch heute wieder hereinhört, wenn wir weiterlesen. Auch heute lesen wir alle Bibeltexte aus der Übersetzung Neues Leben und die einzelnen Textstellen sage ich vorher an. Ja, und dabei wünsche ich euch jetzt eine schöne und eine gute Zeit beim Bibelhören. Zweites Buch Samuel, Kapitel 9 bis 11. David beschenkt Mephibosheth. Eines Tages fragte David: Ist noch irgendjemand aus Sauls Familie am Leben? Ich will ihnen Gutes tun, wie ich es Jonathan versprochen habe. Er ließ einen Mann namens Ziba rufen, der zu Sauls Dienern gehört hatte. Bist du Ziba? Fragte der König. Ja, Herr, antwortete Ziba. Da fragte der König ihn: Ist aus Sauls Familie noch irgendjemand am Leben? Wenn ja, möchte ich ihm in Gottes Namen Gutes tun. Ziba antwortete: Ja, einer von Jonathans Söhnen ist noch am Leben, aber er ist an beiden Beinen gelähmt. Wo ist er? Fragte der König. In Lo-Dabar, erwiderte Ziba, im Haus von Machir, dem Sohn Amiels. David schickte nach ihm und ließ ihn aus Machirs Haus holen. Als Mephibosheth, der Sohn Jonathans und Enkel Sauls, zu David kam, warf er sich vor ihm nieder und verbeugte sich voller Ehrfurcht. Da sagte David: Also du bist Mephibosheth? Und er antwortete: Ja, ich bin dein Diener. Doch David antwortete: Hab keine Angst, ich will dir Gutes tun, wie ich es deinem Vater Jonathan versprochen habe. Ich will dir alle Ländereien zurückgeben, die früher deinem Großvater Saul gehörten, und du bist eingeladen, immer mit mir an meinem Tisch zu essen. Mephibosheth warf sich erneut vor dem König zu Boden. Sollte der König zu einem toten Hund wie mir so gut sein, bin ich das wert, rief er aus. Dann ließ der König Ziba, den Diener Sauls, rufen und sagte: Ich habe dem Enkel deines Herrn alles gegeben, was Saul und seiner Familie gehört hat. Du und deine Söhne und Knechte sollen das Land für ihn bebauen, die Ernte einbringen und so für seinen Unterhalt sorgen. Aber Mephibosheth selbst, der Enkel deines Herrn, wird immer bei mir an meinem Tisch essen. Ziba, der 15 Söhne und 20 Knechte hatte, antwortete: Ja, mein Herr und König, ich werde tun, was du befiehlst. Und von da an aß Mephibosheth regelmäßig mit David zusammen, als wäre er einer seiner Söhne. Mephibosheth hatte einen kleinen Sohn namens Micha. Alle Mitglieder des Hauses von Ziba wurden Mephibosheths Diener. Und Mephibosheth, dessen beide Beine gelähmt waren, wohnte in Jerusalem, um dort täglich mit dem König zu essen. David besiegt die Ammoniter. Einige Zeit später starb der König der Ammoniter und sein Sohn Hanun wurde König. David sagte: Ich werde Hanun gegenüber loyal sein, denn sein Vater Nahasch hat sich immer loyal mir gegenüber verhalten. Und er schickte Gesandte, die Hanun sein Beileid zum Tod seines Vaters übermitteln sollten. Doch als die Gesandten Davids im Land der Ammoniter eintrafen, sagten die führenden Männer des Landes zu Hanun, ihrem Herrn: Glaubst du wirklich, David schickt diese Männer, um deinen Vater zu ehren und dir sein Beileid zu übermitteln? Nein, David hat sie zu dir geschickt, damit sie die Stadt auskundschaften, sodass er kommen und sie erobern kann. Da ließ Hanun die Boten Davids ergreifen, jedem Einzelnen den Bart zur Hälfte abscheren und die Kleider bis über dem Gesäß abschneiden. Dann schickte er sie zurück. Als David hörte, was geschehen war, schickte er den Männern, die sich sehr schämten, Boten entgegen. Er ließ ihnen ausrichten: Bleibt in Jericho, bis eure Bärte nachgewachsen sind, und kommt erst dann zurück. Die Ammoniter erkannten, dass sie David ernsthaft verärgert hatten, und warben 20.000 aramäische Söldner aus Beth-Rehob und Zoba, den König von Maacha mit 1.000 Mann sowie 12.000 Mann aus Tob an. Als David das hörte, ließ er Joab mit dem ganzen Heer der kriegstüchtigen Männer ausrücken. Die Ammoniter bezogen am Eingang der Stadttore Stellung, während die Aramäer aus Zoba und Rehob und die Männer aus Tob und Maacha sich zum Kampf auf dem offenen Feld rüsteten. Als Joab sah, dass er an zwei Fronten kämpfen musste, wählte er die besten Männer aus seinem Heer aus. Sie sollten mit ihm in die Schlacht gegen die Aramäer ziehen. Der Rest des Heeres unter dem Befehl seines Bruders Abishai sollte die Ammoniter angreifen. »Wenn die Aramäer zu stark für mich sind, dann komm und hilf mir«, sagte Joab zu seinem Bruder. »Und wenn die Ammoniter zu stark für dich sind, komme ich dir zu Hilfe.« »Sei mutig, lass uns tapfer für unser Volk und die Städte unseres Gottes kämpfen. Der Wille des Herrn geschehe.« Als Joab und seine Männer angriffen, wandten sich die Aramäer zur Flucht. Und als die Ammoniter das sahen, flohen auch sie vor Abishai und zogen sich in die Stadt zurück. Nachdem die Schlacht damit beendet war, kehrte Joab nach Jerusalem zurück. Als die Aramäer sahen, dass die Israeliten sie geschlagen hatten, versammelten sie ihr Heer erneut. Hadad-Eser ließ außerdem zusätzliche aramäische Truppen von der anderen Seite des Euphrat anrücken. Sie trafen unter dem Befehl von Schobach, dem Heerführer von Hadad-Eser, in Helam ein. Als David davon hörte, rief er ganz Israel zu den Waffen, überquerte den Jordan und zog weiter bis Helam. Die Aramäer formierten sich zur Schlacht und kämpften gegen ihn. Doch die Aramäer wurden von den Israeliten in die Flucht geschlagen. David und seine Truppen töteten 700 Wagenlenker und 40.000 Reiter, darunter auch den Heerführer Schobach. Als die Könige, die mit Hadad-Eser verbündet waren, erkannten, dass Israel sie besiegt hatte, ergaben sie sich und wurden Untertanen Israels. Danach hatten die Aramäer Angst, den Ammonitern noch einmal zu helfen. David und Bathseba. Im nächsten Frühjahr, zu der Zeit, in der die Könige in den Krieg ziehen, schickte David Joab mit seinen Männern und dem ganzen Heer Israels in den Kampf gegen die Ammoniter. Sie verwüsteten das Land und belagerten die Stadt Rabba. David blieb jedoch in Jerusalem zurück. An einem Spätnachmittag erhob sich David von der Mittagsruhe und ging auf dem Dach des Palastes umher. Da fiel sein Blick vom Dach aus auf eine außergewöhnlich schöne Frau, die gerade ein Bad nahm. Er schickte einen Diener los, der herausfinden sollte, wer die Frau war. Man sagte ihm, es ist Bathseba, die Tochter von Eliam und Frau des Hethiters Uria. Da ließ David sie holen und als sie in den Palast kam, schlief er mit ihr. Sie hatte gerade die Reinigungshandlungen nach ihrer monatlichen Blutung beendet. Danach kehrte sie nach Hause zurück. Als Bathseba merkte, dass sie schwanger war, ließ sie es David mitteilen. Da ließ David Joab den Befehl überbringen: Schick mir den Hethiter Uria. Und Joab schickte ihn zu David. Als Uria eintraf, fragte David ihn, ob es Joab und dem Heer gut gehe und ob der Krieg erfolgreich verliefe. Dann sagte er zu Uria, »Geh nach Hause und ruh dich aus.« Er ließ ihm sogar ein Geschenk bringen, nachdem Uria den Palast verlassen hatte. Aber Uria ging nicht nach Hause. Er verbrachte die Nacht am Eingang des Palastes mit den anderen Dienern des Königs. Als David davon hörte, fragte er Uria, »Warum bist du nicht nach Hause gegangen, nachdem du so lange fort warst?« Uria antwortete, »Die Lade und die Krieger Israels und Judas leben in Zelten und Joab und seine Männer übernachten auf dem offenen Feld. Wie könnte ich da nach Hause gehen und essen und trinken und mit meiner Frau schlafen? Ich schwöre bei deinem Leben, das werde ich nicht tun.« David befahl ihm, »Bleib heute noch hier. Morgen lasse ich dich dann zum Heer zurückkehren.« Also blieb Uria diesen und den nächsten Tag in Jerusalem. David lud ihn zum Essen ein und machte ihn betrunken. Doch am Abend ging Uria nicht nach Hause, sondern schlief wieder bei den anderen Dienern des Königs am Eingang des Palastes. David arrangiert Urias Tod. Am nächsten Morgen schrieb David einen Brief an Joab, den er Uria mitgab. Der Brief enthielt folgende Anweisung: Schick Uria in die vordersten Reihen, wo der Kampf am heftigsten ist. Dann zieht euch von ihm zurück, sodass er getötet wird. Joab wusste, wo die stärksten Krieger des Feindes kämpften, und so setzte er Uria genau an dieser Stelle ein. Als dann die belagerten Ammoniter Joab angriffen, wurde der Hittiter Uria zusammen mit mehreren anderen von Davids Kriegern getötet. Daraufhin schickte Joab David eine Mitteilung über den Verlauf der Schlacht. Er trug dem Boten auf: Wenn du dem König den Verlauf der Schlacht berichtet hast und er dann zornig wird und fragt, warum sind die Truppen so dicht an die Stadt herangerückt, wussten sie denn nicht, dass sie von der Stadtmauer aus beschossen werden? Wurde nicht Abimelech, der Sohn Jerubbaals, in Thebes von einer Frau getötet, die einen Mühlstein von der Mauer auf ihn herabwarf? Warum also seid ihr so nah an die Mauer herangerückt? Dann sage einfach: Auch dein Diener, der Hethiter Uria, wurde getötet. Der Bote ging nach Jerusalem und berichtete David alles, was Joab ihm aufgetragen hatte. Die Feinde waren uns überlegen, sie rückten aus und griffen uns auf offenem Feld an, sagte er, und als wir sie bis an die Stadttore zurückdrängten, schossen die Bogenschützen von der Mauer mit Pfeilen auf uns. Einige deiner Männer wurden getötet, darunter auch der Hethiter Uria. Da sagte David: Richte Joab aus, lass dich nicht entmutigen, das Schwert tötet mal den einen, mal den anderen. Kämpfe entschlossen weiter gegen die Stadt und zerstöre sie. So sollst du ihm Mut machen. Als Urias Frau hörte, dass ihr Mann tot war, trauerte sie um ihn. Nachdem die Trauerzeit vorüber war, schickte David nach ihr und ließ sie in den Palast bringen. Sie wurde seine Frau und gebar ihm einen Sohn. Aber dem Herrn missfiel, was David getan hatte. Lukas Kapitel 24, die Verse 13 bis 53. Auf dem Weg nach Emmaus. Am gleichen Tag waren zwei Jünger von Jesus unterwegs nach Emmaus, einem Dorf, das etwa 11 Kilometer von Jerusalem entfernt lag. Auf dem Weg sprachen sie über alles, was geschehen war. Plötzlich kam Jesus selbst, schloss sich ihnen an und ging mit ihnen. Aber sie wussten nicht, wer er war, weil Gott verhinderte, dass sie ihn erkannten. »Worüber redet ihr?«, fragte Jesus. »Was beschäftigt euch denn so?« Da blieben sie voller Traurigkeit stehen. Einer von ihnen, Kleopas, sagte: »Du bist wohl der einzige Mensch in Jerusalem, der nicht gehört hat, was sich dort in den letzten Tagen ereignet hat.« »Was waren das für Ereignisse?«, fragte Jesus. »Das, was mit Jesus von Nazareth geschehen ist«, sagten sie. »Er war ein Prophet, der vor Gott und dem ganzen Volk erstaunliche Wunder tat und mit großer Vollmacht lehrte. Doch unsere obersten Priester und die anderen Ältesten haben ihn verhaftet, den Römern ausgeliefert und zum Tod verurteilen lassen. Und er wurde gekreuzigt. Wir hatten gehofft, er sei der Christus, der Israel retten und erlösen wird. Das alles geschah vor 3 Tagen. Aber heute Morgen waren einige Frauen aus unserer Gemeinschaft schon früh an seinem Grab und kamen mit einem erstaunlichen Bericht zurück. Sie sagten, sein Leichnam sei nicht mehr da und sie hätten Engel gesehen, die ihnen sagten, dass Jesus lebt. Einige von uns liefen hin, um nachzuschauen, und tatsächlich war der Leichnam von Jesus verschwunden, wie die Frauen gesagt hatten. Darauf sagte Jesus zu ihnen: »Was seid ihr doch für unverständige Leute? Fällt es euch so schwer zu glauben, was die Propheten in der Schrift gesagt haben? Haben sie nicht angekündigt, dass der Christus alle diese Dinge erleiden muss, bevor er verherrlicht wird? Und er begann bei Mose und den Propheten und erklärte ihnen alles, was in der Schrift über ihn geschrieben stand. Mittlerweile näherten sie sich ihrem Ziel, dem Dorf Emmaus. Es schien so, als ob Jesus weitergehen wollte, doch sie baten ihn inständig, über Nacht bei ihnen zu bleiben, da es schon dunkel wurde. Da trat er mit ihnen ins Haus. Als sie sich hinsetzten, um zu essen, nahm er das Brot, segnete es, brach es und gab es ihnen. Da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn. Doch im selben Augenblick verschwand er. Sie sagten zueinander: War es uns nicht seltsam warm ums Herz, als er unterwegs mit uns sprach und uns die Schrift auslegte? Und sofort brachen sie auf und gingen nach Jerusalem zurück, wo die 11 Jünger und die, die bei ihnen waren, sich versammelt hatten. Als sie ankamen, wurden sie mit der Nachricht empfangen: Der Herr ist tatsächlich auferstanden. Er ist Petrus erschienen. Jesus erscheint den Jüngern. Da erzählten auch die beiden Jünger aus Emmaus ihre Geschichte, wie Jesus unterwegs mit ihnen gesprochen hatte und wie sie ihn erkannt hatten, als er das Brot brach. Und während sie noch sprachen, stand Jesus plötzlich selbst mitten unter ihnen und sagte: Friede sei mit euch. Doch sie hatten alle schreckliche Angst, weil sie dachten, sie sähen einen Geist. Warum fürchtet ihr euch so? Fragte er. Warum zweifelt ihr, wer ich bin? Seht euch meine Hände an, seht euch meine Füße an. Ihr könnt doch sehen, dass ich es wirklich bin. Berührt mich und vergewissert euch, dass ich kein Geist bin. Denn ein Geist hat keinen Körper und ich habe einen, wie ihr seht. Bei diesen Worten hielt er ihnen seine Hände hin und zeigte ihnen seine Füße. Noch immer standen sie voller Zweifel und Freude da. Er fragte sie: Habt ihr etwas zu essen da? Sie reichten ihm ein Stück gebratenen Fisch und er aß ihn vor ihren Augen. Dann sagte er: Als ich bei euch war, habe ich euch erklärt, dass alles, was bei Mose, bei den Propheten und in den Psalmen über mich geschrieben steht, in Erfüllung gehen muss. Nun öffnete er ihnen den Blick für das Verständnis dieser Schriften. Er sagte: Es wurde vor langer Zeit aufgeschrieben, dass der Christus leiden und sterben und am dritten Tag auferstehen muss. Geht in seinem Namen zu allen Völkern, angefangen in Jerusalem, ruft sie zur Umkehr auf, damit sie Vergebung der Sünden erhalten. Für all dies seid ihr meine Zeugen. Und nun werde ich euch den Heiligen Geist senden, wie mein Vater es versprochen hat. Ihr aber bleibt hier in der Stadt, bis der Heilige Geist kommen und euch mit Kraft aus dem Himmel erfüllen wird. Die Himmelfahrt. Dann führte Jesus sie nach Bethanien. Dort hob er die Hände zum Himmel und segnete sie. Noch während er sie segnete, verließ er sie und wurde in den Himmel hinaufgehoben. Sie beteten ihn an und kehrten danach voll großer Freude nach Jerusalem zurück. Und sie hielten sich die ganze Zeit über im Tempel auf und priesen Gott. Psalm 119, die Verse 49 bis 64. Zeige ihn. Denke an dein Versprechen, das du mir gegeben hast, denn es ist meine einzige Hoffnung. Dein Versprechen schenkt mir neuen Lebensmut, es tröstet mich in allem Kummer. Die hochmütigen Menschen verachten mich, doch ich weiche nicht ab von deinem Gesetz. Wenn ich über deine Gesetze nachdenke, die seit ewigen Zeiten gelten, werde ich getröstet, Herr. Ich bin zornig über die Gottlosen, die dein Gesetz ablehnen. Deine Ordnungen waren die Lieder meines Lebens in den vielen Jahren meiner Pilgerschaft. Nachts denke ich über dich nach, Herr, damit ich dein Gesetz halte. Das ist das Glück meines Lebens, deine Gebote zu halten. Schet. Herr, du bist mein. Ich verspreche, deinem Wort zu gehorchen. Von ganzem Herzen suche ich deine Güte. Sei mir gnädig, wie du es versprochen hast. Ich habe über mein Leben nachgedacht und kehrte wieder um zu deinen Weisungen. Ich will sogleich und ohne Zögern deinen Geboten folgen. Gottlose Menschen wollen mich zur Sünde verführen, doch ich bin fest in deinem Gesetz verwurzelt. Um Mitternacht stehe ich auf, um dir für deine gerechten Gesetze zu danken. Jeder, der dich achtet und ehrt, ist mein Freund. Jeder, der deinen Geboten gehorcht. Herr, die Erde ist erfüllt von deiner Gnade. Lehre mich deine Ordnungen. Sprüche, Kapitel 16, die Verse 1 bis 3. Wir können unsere Gedanken sammeln, die rechte Antwort aber schenkt der Herr. Der Mensch hält sich selbst für rein, aber der Herr prüft seine Absichten. Vertraue dein Vorhaben dem Herrn an, dann werden deine Pläne gelingen. Soweit die Bibellese für den heutigen Tag. Die Losung von heute steht in Prediger Kapitel 3, Vers 14. Alles, was Gott tut, das besteht für ewig. Man kann nichts dazu tun, noch wegtun. Und aus Römer Kapitel 11, Vers 29 dazu. Gott nimmt seine Gnadengeschenke nicht zurück. Und eine einmal ausgesprochene Berufung widerruft er nicht. Ja, und damit wünsche ich euch heute noch einen wunderbaren, schönen, fröhlichen und ganz gesegneten Tag. Und wenn ihr Lust habt, dann hört doch morgen wieder rein. Dann lesen wir weiter. Wir freuen uns drauf. Also dann macht's gut. Tschüss.